So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen am Nachmittag als unsere Gäste die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Bettina Stark-Watzinger, die Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Christine Streichert-Clivaux, und Herrn Professor Dr. Kai Marz. Er ist Sprecher der Autorengruppe am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und jetzt müssen Sie mir selber erklären, es steht Sprecher der Autorengruppe und DIPF. Ach so, es ist der Name des Instituts. Wunderbar. Danke, Herr Professor Marz. Ja, und Sie haben uns mitgebracht den Bericht Bildung in Deutschland 2024. Den stellen Sie uns vor. Das ist das Thema der Pressekonferenz. Und da gesagt wurde, es gibt auch zu anderen Themen des Tages möglicherweise noch Fragen, machen wir das wie immer an der Stelle. Wir sprechen über das Thema und kommen dann möglicherweise noch zu anderen Themen. Herr Professor Marz beginnt und dann die Bundesministerin und dann Frau Ministerin Streichert-Clivaux. Herr Professor Marz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, den Bericht hier präsentieren zu dürfen. Der nationale Bildungsbericht ist ja das einzige Monitoring-Instrument, das sich über die gesamte Bildungsbiografie zieht, also von der frühen Bildung über verschiedene Etappen bis zur Weiterbildung im Erwachsenenalter. Und ich werde jetzt in der Kürze der Zeit nicht auf alle Befunde eingehen können, sondern möchte einige zentrale Linien hier skizzieren. Eine Entwicklungslinie, die wir ausmachen konnten, ist, dass für Bildung mehr Geld ausgegeben wird, dass dieses zum Teil aber sich darauf zurückführen lässt, dass die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre, wenn man Corona ausschließt, sehr positiv war. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat sich dagegen nur um 0,2 Prozentpunkte erhöht. Das ist insofern ein wichtiger Befund, weil einerseits die Bedarfe für Bildung, Stichwort frühe Bildung, Stichwort Ausbau von Ganztag, aber auch Ausfinanzierung von Weiterbildung in den letzten Jahren gestiegen sind und steigen werden und die wirtschaftliche Entwicklung nach Corona sich in Deutschland noch nicht so erholt hat, wie das im europäischen Vergleich der Fall ist. Das heißt, darauf wird man in den nächsten Jahren doch sehr gezielt achten müssen. Die zweite Entwicklungslinie, die wir ausmachen, ist, dass wir es mit einer wachsenden Heterogenität im Bildungssystem zu tun haben und das auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das beginnt ganz klein, dass in der frühen Bildung Kindern in Abhängigkeit ihrer sozialen Herkunft unterschiedlich viel vorgelesen wird, dass sie unterschiedlich gefördert werden. Und das geht dann bis zu einer zunehmenden Variabilität der institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen Kita, Schule oder aber auch berufliche Bildung stattfindet. Wir haben 2022 einen Höchstzugang an Zuwanderungen, fluchtbedingte Zuwanderungen gehabt, die ins System integriert werden mussten und auch weiter müssen. Wir haben wieder einen Anstieg der Schulabgänger ohne Schulabschluss, der wieder bei ungefähr 7% liegt. Das ist insofern wichtig, weil sich darauf die Folgeinstitutionen einrichten müssen, insbesondere die des Übergangssektors. Bekannt, auch wenn ein sehr unschöner Befund, wir haben eine große Stabilität sozialer Disparitäten des Bildungserfolgs und hier wirklich einen Effekt, der sich von der frühen Bildung durchzieht bis zur Partizipation an Bildungsangeboten in der Weiterbildung, bezogen auf Beteiligung, aber auch bezogen auf Zertifikate, bezogen auf Kompetenzen und auf Wissensständen. Und hier wird deutlich, dass wenn man Bildung verbessern will, dass der alleine Blick aus der bildungspolitischen Richtung oftmals nicht ausreicht. Wir sehen beispielsweise bei der Bildungsbeteiligung der 3- bis unter 6-jährigen Kindern mit Migrationshintergrund, dass hier der Anteil in den letzten Jahren sogar gesunken ist. Das heißt, selbst wenn die Bildung in der Kita noch so gut ist, wenn wir die Kinder dort nicht erreichen, dann wird das letztendlich nicht hinreichen. Insofern ist es wichtig, dass hier auch immer die Familien bei Integrationsfragen mit in den Blick zu nehmen sind. Ebenfalls finden wir Disparitäten regionaler Art zwischen den Bundesländern, aber nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern wenn man auch noch weiter differenziert auf Gemeinde, kreisfreie Städte. Das möchte ich nur kurz am Rand thematisieren, aber auch hier haben wir große Ausbaueffekte in der frühen Bildung, beispielsweise von 2006 bis 2023 mehr als 10.000 Kitas, die neu gegründet wurden und letztendlich dann auch mit entsprechendem Personal versorgt. Gleichzeitig sehen wir gerade bei der frühen Bildung nach wie vor substanzielle Unterschiede im Ausbaugrad und in der Nutzung zwischen den ostdeutschen Flächenländern und den westdeutschen Flächenländern. Anhaltende Personalengpässe lassen sich in allen Bildungsbereichen feststellen und gerade nicht nur im Bereich der Schule, die da oftmals im Fokus steht. Wir haben das in der frühen Bildung, wir haben das in der beruflichen Bildung, wir haben das auch in der Weiterbildung, die Probleme entsprechendes Personal zu rekrutieren. Wir haben einen hohen Anteil bei den allgemeinbildenden Schulen wie bei den beruflichen Schulen von SeiteneinsteigerInnen, die keine vollständige pädagogische Ausbildung haben und hier auch eine große Variation zwischen den Bundesländern. Potenzial liegt möglicherweise in einer Gruppe von Zugewanderten. Hier konnten lediglich von 14%, die einen Antrag auf Anerkennung ihres Hochschulstudiums gestellt haben, eine vollwertige Gleichwertigkeit attestiert bekommen. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe, wo wir überlegen müssen, ob bestimmte Voraussetzungen, die wir an den Lehrkräfteberuf binden, in Zeiten des Mangels hinreichend sind, beispielsweise die Forderung nach einer Zweifachqualifikation. Berufliche Bildung war das Schwerpunktthema des Bildungsberichts und hier kann man sehen, dass frühe berufliche Bildung nicht erst mit dem Übertritt in eine Ausbildung anfängt schon, sondern im allgemeinbildenden Sektor mit einer guten Berufsvorbereitung, die teilweise sehr unübersichtlich ist und möglicherweise junge Menschen noch nicht hinreichend gut auf den Übergang vorbereitet. Wir sehen aber auch in der beruflichen Bildung die bekannten Effekte beim Eintritt in eine Ausbildung, beim Abschluss in eine Ausbildung, dass auch hier soziale Effekte und auch Migrationshintergrund wichtige Erklärungseffekte sind. Positiv kann man sicherlich sagen, dass ein nicht unerheblicher Teil, ungefähr 46% von denen, die wir am Ende der Schullaufbahn oder der als gering qualifiziert bezeichnen würden, Möglichkeiten nutzen, im späteren Verlauf ihre Qualifikation aufzuwerten, höherwertige Abschlüsse etc. nachzuholen. Fasst man diese Entwicklung insgesamt zusammen, könnte man sagen, wir haben es mit einem anhaltenden Um- und Ausbau des Bildungssystems zu tun, der aber an vielen Stellen oftmals auf Dinge reagiert und noch nicht proaktiv ist. Auch hier nochmal ein Beispiel aus der frühen Bildung. Wir haben keine einheitlichen Standards, keine einheitlichen Vorgehensweisen, wie man mit Sprachstandserhebungen vorgeht, um Kinder dann auch fit in der Instruktionssprache der Schule zu machen, wenn sie in die Einschulung gehen. Wir haben Länder, da ist das verpflichtend, wir haben Länder, da ist das teilverpflichtend, wir haben Länder, da setzt bei Identifizieren eines Förderbedarfs dann auch eine Förderung an. Also da, glaube ich, ist es wichtig, auch nochmal genau reinzuschauen. Aus diesen Entwicklungslinien lassen sich eine Reihe von Herausforderungen ableiten. Ich möchte das in aller Kürze mit 5 Herausforderungen versuchen zu umschreiben. Die Qualität des professionellen Handelns und des pädagogischen Personals muss gerade in Zeiten des Mangels gesichert werden, und zwar über alle Bildungsbereiche hinweg. Wir sehen eine Grundlage dafür, zunächst einmal eine bedarfsorientierte Finanzierung des Bildungssystems. Und das ist nicht der Ruf nach ausschließlich mehr Ressourcen, sondern eine Zuweisung der Ressourcen da, wo die Bedarfe am größten sind. Eine dritte Herausforderung haben wir umschrieben als kontinuierliche Austausch- und Abstimmungsprozesse in der Governance innerhalb und zwischen den Bildungseinrichtungen. Hier scheint es wichtig zu sein, sich wirklich zu vergegenwärtigen, dass die großen Herausforderungen, von denen wir stehen, und zwar in allen Bereichen, nicht ausschließlich mit Bildungsfragen und bildungspolitisch zu lösen sind, sondern immer auch über politische Ressourcen übergreifend zu adressieren sind, dass die Maßnahmen und die Angebote, die bereits implementiert sind, im System oder jetzt auch gerade vielleicht neu implementiert werden, kohärente Maßnahmen sind, die aufeinander aufbauen und nicht im ungünstigsten Fall gegenteilige Wirkungen erzielen. Vorletzte Herausforderung, um das sicherzustellen und auch nicht nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden, scheint es uns wichtig zu sein, darüber nachzudenken, ein wissenschaftsbasiertes Monitoring-System einzuführen, nicht um mehr Daten für die Forschung zu generieren, sondern Daten für die Steuerung zu generieren und im Idealfall von der Individualebene, mit der man dann auch gleichzeitig Entwicklungsverläufe beobachten könnte, mit der man dann den Erfolg von Fördermaßnahmen dokumentieren könnte, mit der man dann aber auch über die Aggregationsmöglichkeiten Lerngruppen, Klassen, Schulen, Regionen, Bundesländer und letztendlich auch Zahlen für die Steuerung auf Bundesebene generieren kann. Und die letzte Herausforderung ist eine, die gar nicht mehr in erster Linie das Bildungssystem adressiert, sondern eigentlich eher eine darüber liegende Ebene, dass es uns angebracht scheint, darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Verständnis von Bildung, von den Bildungseinrichtungen, welche Ziele, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten geben wir den Bildungseinrichtungen. Und wir haben es gegenwärtig mit einer Situation der letzten Jahre zu tun, dass die Aufgaben, die Bildungseinrichtungen lösen sollen, immer mehr werden. Und letztendlich muss man sich fragen, ob sie das auch wirklich unter den gegebenen Voraussetzungen, unter denen sie arbeiten, leisten können oder aber, ob man nicht hier auch einen breiteren gesellschaftlichen und auch politischen Diskurs initiieren müsste, um zu fragen, was ist der Beitrag von Bildung für die Transformation unserer Gesellschaft und welchen Beitrag können dafür die einzelnen Bildungsinstitutionen und die Akteure in den Bildungseinrichtungen leisten. Vielen Dank.
Danke, Herr Professor Marz. Frau Ministerin Stark-Watzinger.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dethchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Professor Marz hat ja soeben den umfassenden nationalen Bildungsbericht vorgestellt, der die Gesamtentwicklung des Bildungssystems noch einmal beschreibt. Und der Bildungsbericht liefert eine wichtige Grundlage, auch ein Handlungsleitfaden für bildungspolitische Entscheidungen. Und ich danke Ihnen, Herr Professor Marz, aber auch Ihrem gesamten Autorenteam herzlich für Ihre wichtige Arbeit. Ich möchte drei Punkte beispielhaft aus dem Bericht hervorheben. Das ist ja ein Thema, das uns eigentlich kontinuierlich beschäftigt, das Sie eben auch noch mal dargestellt haben. Der individuelle Bildungserfolg in Deutschland hängt immer noch von der sozialen Herkunft ab, stark von der sozialen Herkunft ab. Und die geringe Bildungsbeteiligung junger Erwachsener nach dem Ablauf der Schulpflicht, deren Eltern formal gering qualifiziert sind, ist laut dem Bericht ja auffällig. Weniger als die Hälfte der 20- bis unter 25-Jährigen, deren Eltern weder beruflichen Abschluss noch Hochschulreife erworben haben, besuchten 2021 nach Ablauf der Schulpflicht selbst eine formale Bildungseinrichtung. Das ist ja ein ziemlich klarer Befund. Frühkindliche Bildung ist ebenfalls ja dargestellt worden. Und auch hier der Anteil an Kita-Kindern mit nicht deutscher Familiensprache ist weiter angestiegen. Auch das etwas, dem man sich ja auch widmen darf und muss. 25% der Kita-Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und 17% der unter 3-Jährigen in den Kitas wuchsen 2023 mit einer nicht deutschen Familiensprache auf. Der Bildungsbericht zeigt ja hier auch, dass die Teilhabe an früher Bildung nach wie vor sehr selektiv ist. Und das ist ja das Fundament auch für den weiteren Bildungsweg. Von den Lesekompetenzen bis zum Nachgehen einer Gymnasialempfehlung. Laut Bildungsbericht sind Bildungsbeteiligung und Erfolg im Schulalter beständig von sozialen Ungleichheiten geprägt. Wir werden diesen Kindern, die unsere Unterstützung brauchen, im Bildungssystem noch nicht gerecht. Einen dritten Punkt möchte ich herausgreifen. Immer mehr junge Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit absolvieren eine duale Ausbildung. Insbesondere in Bereichen, in denen hohe Besetzungsprobleme bestehen. Und ich finde, das zeigt, dass das duale Ausbildungssystem in unserem Land als Einwanderungsgesellschaft ein Erfolgsmodell ist. Und deswegen muss das System der beruflichen Bildung insgesamt attraktiver und moderner werden. Lassen Sie mich beispielhaft 3 Punkte auch erwähnen, die wir ja angegangen sind, zusammen Bund und Länder in großen Teilen. Das geht nochmal um das Thema Chancengerechtigkeit. Wir konnten es hier vor kurzem in der Bundespressekonferenz auch vorstellen. Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland überdurchschnittlich hoch ist. Und deswegen ist es ein Auftrag an uns alle. Und deshalb setzen wir uns mit aller Kraft dafür ein, die Startchancen für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land nachhaltig zu verbessern, für mehr Chancengerechtigkeit. Und wir wollen zeigen, dass es geht. Mit dem Startchancenprogramm, das ja zum nächsten Schuljahr starten wird, wird das größte und langfristig finanzierte Bildungsprogramm in der Bundesrepublik auch Wirklichkeit. 20 Milliarden Euro für 10 Jahre für 4.000 Schulen. Es geht darum, um die individuellen Potenziale der Kinder zu heben, aber auch durch multiprofessionelle Teams eben die Arbeit in den Schulen, die Herausforderungen, die in den Schulen ankommen, sind ja beschrieben worden, auch nochmal zu unterstützen. Bildungsforschung, Bildungspraxis und Bildungsverwaltung kommen zusammen und systemisch Veränderungen herbeizuführen. Nochmal 2060 Schulen starten. Wir hatten uns 1000 Schulen vorgenommen. Das zeigt, dass das Interesse sehr groß ist für moderne, für die Fachkräfte von morgen, moderne Ausbildung, erfolgreiche Bildungsbiografien und auch Stabilität unserer Demokratie. Und zwei weitere Punkte in aller Kürze. Das ist Bildung in einer Einwanderungsgesellschaft. Das zieht sich durch den gesamten Bildungsbericht durch. Das fängt an, das ist eben von der frühkindlichen Bildung eben bis zur weiteren Bildung, wir die Heterogenität hier sehen. Und deswegen brauchen wir einen Perspektivwechsel, dass wir eben kritisch hinterfragen, ob die Angebote und Strukturen in unserem Bildungssystem noch zur Vielfalt der Lebensrealitäten in unserem Land und in unserer Gesellschaft passen. Da geht es um wirksame Konzepte und dann natürlich auch die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden. Und als letzten dritten Punkt, weil ja eben die berufliche Bildung auch so intensiv angesprochen wurde, nochmal die Exzellenzinitiative berufliche Bildung, die ja auch nochmal das, was ein Erfolgsmodell ist, unterstützen soll. Wir sind dabei, sie innovativer, internationaler und individueller zu machen. Impulse für innovative Angebote sowie eine moderne Infrastruktur und die Förderung der Talente und individuellen Potenziale. Denn wir brauchen die Fachkräfte, auch das ist ja eben angesprochen worden, für alle Herausforderungen, die vor uns liegen, mit Blick auf Bekämpfung des Klimawandels, neue Technologien, aber natürlich auch in den sozialen Bereichen, damit wir die Wirtschaft auch fit halten können. Und nur gemeinsam mit allen Akteuren können wir die berufliche Bildung stärken. Das müssen wir gemeinsam anpacken und da arbeiten Bund, Länder und die Sozialpartner auch eng zusammen. Bildung ist die Zukunft unseres Landes, individuell für jedes Einzelne, für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Und deswegen braucht es die bestmögliche Bildung für alle. Es geht um Programme, es geht um Initiativen, aber es geht darum, dass auch das große Potenzial, das in der Zusammenarbeit gehoben wird, das riesige Potenzial, Dinge wirklich in Bewegung zu setzen. Mit den Startchancenschulen haben wir ein Signal gesetzt und ich bin mir sicher, dass wir auch noch weitere Signale setzen werden. Denn der Bericht zeigt ja, die Herausforderungen sind vielfältig und deswegen müssen die Antworten auch vielfältig sein. Vielen Dank.
Danke, Frau Ministerin. Und Frau Ministerin Streichert-Kivo, bitte.
Sehr geehrter Herr Dädchen, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Marz, freue mich sehr, dass wir heute in der Bundespressekonferenz die Ergebnisse des Bildungsberichts miteinander besprechen können. Die Kultusministerkonferenz hat in der vergangenen Woche in Völklingen im Saarland bereits die Ergebnisse diskutiert. Herr Marz hat sie dort vorgestellt und wir sind uns einig in der Diskussion, dass vieles von dem, was wir aktuell tun in der Kultusministerkonferenz, aber auch was uns bereits in Vorgängerstudien bestätigt wurde, sei es die PISA-Studie oder auch IQB-Bildungstrends, sich auch mit diesen konkreten Datenanalysen, die der Bericht vorhält, nochmal bestätigen und uns auch ein klares Analyseraster vorgeben. Ein Stück weit arbeiten wir derzeit auch an Antworten auf diese Herausforderungen. Ich möchte gerne exemplarisch auch ein paar Punkte hervorheben, will aber auch sagen, dass Professor Marz Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission ist und damit mit vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für uns eine gute Grundlage baut in der Frage, welche Herausforderungen gibt es zu bewältigen und vor allem, welche Antworten können wir gemeinsam finden. Insofern schließt sich hier auch ein wichtiger Kreis. Die Entwicklungsbedarfe, die wir in dem Bericht sehen, dürfen allerdings keine theoretische Abhandlung bleiben, sondern sie müssen in konkrete Programme münden. Dazu haben wir auch in diesem Jahr bereits wichtige Beschlüsse gefasst. Vor knapp zwei Wochen waren wir hier, Ministerin Stark-Watzinger und ich, und haben die Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancenprogramm unterschrieben. Und das ist sicherlich ein Programm, das im Wesentlichen die Zielgruppen anspricht, die hier mit besonderen Risikolagen dargestellt werden. Das Startchancenprogramm ist meines Erachtens auch ein sehr wichtiges und richtiges Signal, um auch auf Dauer hin beobachten zu können, welche Herausforderungen gibt es auf der einen Seite, aber vor allem, welche Antworten können wir liefern. Das Programm stützt sich auch hier auf Lernausgangsuntersuchungen. Das heißt, wir schauen genau, wie sind die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern, aber auch, wie können wir dem System, und auch das hat Herr Marz dargestellt, die Hilfe und Unterstützung geben, auch neue Wege gemeinsam zu erarbeiten. Neue Wege können sein, neue Kooperationsformen in der Schule selbst, aber auch in einem Netzwerk, das Schule ja letzten Endes immer bildet, nämlich in Abhängigkeit auch zu stehen zu den Akteuren vor Ort, in Abhängigkeit zu stehen auch zu den Bereichen der Jugendhilfe, was letztlich Herr Marz ja auch mit Blick auf das Thema Kohärenz angesprochen hat. Wir brauchen einen engen Schulterschluss mit allen Akteuren, nicht nur denjenigen, die klassischerweise unter dem Kultusbegriff zu subsumieren sind, sondern wir brauchen auch einen Schulterschluss mit den Akteuren, insbesondere der Jugend- und Familienministerkonferenz, aber auch im Bereich der Sozialpolitik und letzten Endes auch der Arbeitsmarktpolitik. Wir haben in der vergangenen Woche in Völklingen, wie ich finde, auch mit Blick auf die Herausforderungen im frühkindlichen Bereich den Weg freigemacht für ein Programm STARS stark in die Grundschule starten, was für uns auch als Kultusministerkonferenz bedeutet, wir wollen den Fokus legen auf gute Bildung von Anfang an. All das, was wir im frühkindlichen Bereich investieren, zahlt sich aus. Sie wissen, dass die Kultusministerkonferenz für den frühkindlichen Bereich, also die Kitas, nicht zuständig ist. Als Kita-Ministerin aus dem Saarland darf ich Ihnen aber auch sagen, dass dieses Feld derzeit von den Ländern sehr intensiv bearbeitet wird. Nicht nur der Ausbau von Plätzen ist für uns ein wichtiges Thema, um auch den Bedarf, und darauf geht der Bericht auch sehr genau ein, um den Bedarf der Eltern Rechnung zu tragen, sondern letzten Endes auch der Abbau von Hürden, insbesondere finanziellen Hürden, und die Gewinnung von Fachkräften ist bei uns ein starkes Thema. Gute Bildung braucht auch moderne Bildungsinfrastruktur. Viele Herausforderungen, die wir heute sehen, machen es auch notwendig, insbesondere im Bereich der digitalen Bildung weiter zu investieren. Junge Menschen sind heute in digitalen Feldern unterwegs, ohne zwischen analog oder digitalen Räumen noch zu unterscheiden, sodass auch hier, und da zeigt der Bericht, welche verschiedenen Ansätze die Länder bereits gegangen sind, auch hier zeigt sich, dass die Fortführung wichtiger Programme für uns unumgänglich ist. Ich bin sehr froh, dass der Bundesbildungsbericht den Fokus auf die berufliche Bildung lenkt. Die berufliche Bildung ist ab und an das Gebiet der Schulpolitik, das so ein Stück weit hinten runterfällt in der Betrachtung. Oft konzentrieren wir uns, und Professor Marz hat es gesagt, auf die Schülerinnen und Schüler, die nach der Sekundarstufe 1 ohne einen Abschluss die Schule verlassen. Und wir blenden bei der Analyse dieser Ergebnisse aus, welches hohes Potenzial der Bereich der beruflichen Schulen hat, um diesen Schülerinnen und Schülern auch eine Teilhabemöglichkeit am Bildungssystem nicht nur zu ermöglichen, sondern auch aktiv dazu beitragen, dass diese Schülerinnen und Schüler einen Schulabschluss nachholen oder sogar in einer Ausbildung ankommen. Wir haben länderseitig gemeinsam mit dem Bund den Pakt für berufliche Schulen aus diesem Grund auch auf den Weg gebracht, weil wir einerseits dem System der beruflichen Schulen die notwendige öffentliche Anerkennung geben wollen, aber auch um deutlich zu machen, dass die Zielsetzung der Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung nur durch einen engen Schulterschluss mit den beruflichen Schulen funktionieren kann und dass das, was wir unter Transformation unseres Landes verstehen, am Ende auch eine starke berufliche Ebene braucht, sowohl im Bereich der Ausbildungsförderung, aber auch dem lebenspraktischen und lebensnahen Lernen junger Menschen. Starke Schülerinnen und Schüler brauchen starke Lehrkräfte. Auch das war in der vergangenen Woche in der KMK Thema. Wir haben viele Antworten auf den Fachkräftebedarf gefunden, die auch in dem Bericht letzten Endes durch die Zahlen und Faktenlage ihre Bestätigung finden werden. Das heißt, wir werden uns mit der Einfach-Lehrkräfte-Qualifizierung auseinandersetzen mit unseren Hochschulen. Das heißt, zusätzliche Wege ins Lehramt schaffen, als auch Menschen ansprechen, die erst vielleicht in einem zweiten Schritt sich entscheiden, Lehrer oder Lehrerin zu werden, im Rahmen von sogenannten Quereinstiegs-Masterstudiengängen. Und was ich ausgesprochen wichtig finde für die Fachkräftesicherung, ist eine praxisnahe Ausbildung auch im Lehrerbereich zu haben. Insofern haben wir auch hier als KMK den Beschluss gefasst, auch duale Studiengänge zu ermöglichen und die Mobilität der Studierenden hier an der Stelle auch sorgen zu können. Wir haben viele Herausforderungen Herausforderungen. Das bestätigt der Bildungsbericht aufs Neue. Nicht nur in quantitativen Zahlen haben wir mehr Schülerinnen und Schüler im System. Das ist etwas, was zunächst mal sehr positiv auch zu bewerten ist. Das heißt, wir haben weiterhin junge Menschen, die in unsere Bildungseinrichtungen kommen. Wir stellen aber auch fest, dass wir eine zunehmende Heterogenität haben, dass die Gesellschaft sich wandelt und dass das mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden ist, auf die wir auch gemeinsam Antworten finden können. Mich freut, dass der kontinuierliche Anstieg der Bildungsausgaben seit 2012 auch wieder hier bestätigt wird. Allerdings dürfen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern müssen immer wieder auch den Fokus darauf setzen, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, Bund, Länder wie Gemeinden, diese Programme auch fortzusetzen, die es gibt, und weiter in eine gute, moderne Bildungsinfrastruktur zu investieren. Die KMK hat in der vergangenen Woche beschlossen, dass der Bildungsbericht auch für die Jahre 2026 und fortfolgende weitergeführt wird. Das heißt, wir werden auch hier in den kommenden Jahren weitere Bildungsberichte mit einem sicherlich auch wieder zukünftig interessanten Fokus miteinander bewerten können und haben damit auch eine, wie ich finde, sehr gute Grundlage, um unser Bildungssystem gemeinsam und fortschreitend zu gestalten. Herzlichen Dank.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Danke, Frau Ministerin. Ja, natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch die kommenden Berichte bei uns vorstellen. Damit kommen wir zu Ihren Fragen. Herr Jessen hat sich gemeldet.
Hier hinten. Meine erste Frage geht an Herrn Marz und die zweite dann an Frau Stark-Watzinger. Herr Marz, was Sie hier vorlegen, und jetzt konnten wir natürlich nur die kurze Pressemitteilung Zusammenfassung lesen, das ist ja aber ein ganz umfassender Mängelbericht, den Sie in sehr großer Tiefe und Klarheit aufführen. Vor allem die Hinweise darauf, dass immer noch soziale Herkunft sehr entscheidend ist für Bildungsbiografien. Das ist das, was in der Fachwissenschaft als Klassismus bezeichnet wird. Können Sie uns sagen, ob diese Tendenzen in Deutschland im Berichtszeitraum zugenommen haben, vor allem im Vergleich zu anderen Bildungsnationen, oder stagniert das oder hat sich der Abstand verringert?
Ich würde es so beschreiben, dass es eine große Statusbeschreibung der letzten Jahre ist, die wir hier vorlegen, und die aber auch nochmal, und da darf man das, glaube ich, auch gar nicht schön reden, in aller Deutlichkeit dokumentiert, wo zentrale Herausforderungen sind. Sie haben das Beispiel der sozialen Bildungsungleichheiten gesagt. Und ich finde deshalb Statusbericht, weil es in den letzten Jahren sehr viele Maßnahmen gegeben hat. Und wir hatten auch nach PISA in den ersten 10 Jahren eine Phase gehabt, da hat sich dieser Effekt abgeschwächt. Da hat der Effekt sich abgeschwächt und die Leistungen der 15-Jährigen sind besser geworden. Und dann nach dem 12. Jahr sozusagen gab es einen Kipp-Effekt, der bis heute anhält, der möglicherweise durch Corona etwas verstärkt wurde, aber dafür nicht ursächlich ist. Und ich finde, wir sollten jetzt schauen, warum haben all die Maßnahmen, wenn ich jetzt einfach mal nur auf Schule schaue, warum haben die nicht gefruchtet, warum haben die nicht funktioniert, warum ist die Verbindung zwischen vorschulischer Bildung und schulischer Bildung noch nicht nahtlos, warum sind da noch Barrieren, warum ist der Ganztag noch nicht in allen Bundesländern so aufgestellt, dass es wirklich eine konzeptionelle Verbindung zwischen dem gibt, was am Vormittag und am Nachmittag gemacht wird. Und all das kann man, glaube ich, jetzt nehmen. Man kann es international vergleichen, und natürlich, es gibt im internationalen Vergleich Staaten, denen die Entwicklung anders gelungen sind, die beispielsweise völlig anders in die Corona-Pandemie reingegangen sind. Wenn ich nach Dänemark oder in die Niederlande schaue, dann konnten die relativ schnell vom Präsenzunterricht in den Digitalunterricht umswitchen, was bei uns sehr lange gedauert hat und an einigen Standorten immer noch nicht möglich ist, sollte morgen eine neue Pandemie kommen. Ich glaube, da können wir sehr gut in das Ausland schauen. Das Ausland ist insofern aber immer schwierig, weil man die ausländischen Konzepte nicht eins zu eins übertragen kann. Das hat man vor 20 Jahren mit Finnland versucht, dass viele BildungspolitikerInnen und Schulpraktiker nach Finnland gereist sind, um zu lernen, was dort besser gemacht wird. Das wird nicht funktionieren. Ich finde, es sind jetzt zwei Stichworte genannt worden, die ich unterstreichen möchte, die auch wirklich den Systemwandel vielleicht herbeiführen können, nämlich das eine, die Herausforderungen, die wir jetzt haben, wirklich systemisch zu betrachten. Frau Stark-Watzinger hat es gesagt, die verschiedenen Akteure gemeinsam in den Blick nehmen und auch Förderlogiken darauf aufbauen, dass es hier eine kohärente Angebotsstruktur gibt oder aber auch das System entwickeln und nicht mehr einzelne Projekte. Und für mich ist die Stärke des Startchancenproblems nicht nur die 4000 Schulen, sondern dass letztendlich genau die Unterstützungssysteme adressiert werden, dass das eigene Steuerungshandeln hinterfragt werden kann, so lässt es zumindest die Bund-Länder-Vereinbarung lesen, um daraus dann wirklich zu einer kohärenten Struktur zu kommen, die dann auch wirklich auf eine Verringerung von Bildungsungleichheiten einzahlt. Also wir haben, glaube ich, eine Reihe von Ansätzen, die wir im System haben, und wir sollten das immer wieder kombinieren, auch selektiv nach außen zu schauen. Also wir können auch zwischen den 16 Ländern schauen, auch da können wir schon viel lernen, weil sie durchaus unterschiedlich mit den Herausforderungen umgehen, aber auch gerne ins europäische Ausland schauen. Aber wir dürfen keine einfachen Lösungen. Wir dürfen nicht, weil Estland vermeintlicher PISA-Gewinner war, alle jetzt nach Estland schauen und sagen, so müssen wir es machen, das wird nicht funktionieren, Estland ist kleiner als Hamburg. Das heißt, die Herausforderungen, die wir in einem großen Flächenland haben, sind anders als in kleineren Ländern. Mhm.
Zweite Frage an Frau Ministerin Stark-Watzinger. Ich möchte einen exemplarischen Punkt nehmen für Bildungschancen, vor allem für auszubildende Schüler, Studierende aus nicht so wohlhabenden Schichten, sage ich mal, ist BAföG eine ganz entscheidende Grundlage für Bildungsbiografie. Wie kann es dann sein, dass bei der jüngsten BAföG-Erhöhung Sie als zuständige Ministerin von den Koalitionspartnern gedrängt werden mussten, der Erhöhung zuzustimmen? Es wäre doch eigentlich Ihre Aufgabe gewesen, damit von sich aus sozusagen zu drängen und möglichst vielleicht dann auch noch mehr als diese 5% Erhöhung vorzuschlagen oder zu fordern. Warum so rum?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Dass die BAföG-Reform, die letzte, ist ja eine dritte in einer Reihe von BAföG-Reformen. Die erste BAföG-Reform, nachdem diese Legislaturperiode begonnen hat, war ja gleich eine Erhöhung der Bedarfssätze, Wohnkostenzuschlags und eben auch die Frage nochmal von Freibeträgen. Denn ein großes Problem im BAföG ist ja auch, dass der Zugang zum BAföG, die Grenze vom Zugang zum BAföG mittlerweile so war, dass zu wenige junge Menschen überhaupt es haben in Anspruch nehmen können. Das war also unsere erste große, der erste Teil der insgesamt großen BAföG-Reform, weil wir das auch schnell und zügig umsetzen konnten. Wir haben übrigens, weil ja auch die letzten Jahre mit einer hohen Inflation geprägt waren und auch schwierigen Zeiten für die gesamte Gesellschaft, aber auch für die Studentinnen und Studenten, dann in den Zeiten der Energiekrise nochmal mit Heizkostenzuschüssen, mit Einmalzahlungen, auch mit Kinderbonus und alles, was dazugehört, nochmal die akute Situation abgefedert. Wir haben einen Notfallmechanismus eingebaut in der zweiten BAföG-Reform, weil klar ist, wenn eine Notsituation nochmal eintritt, von der wir alle nicht hoffen, dass sie kommt, dann muss schnell und unproblematisch und unbürokratisch die Hilfe möglich sein. Und jetzt die dritte Reform, und das war auch ein Versprechen des Koalitionsvertrages, zu sagen, wir machen eine strukturelle Reform, um das BAföG eben an die Lebensrealitäten anzupassen. Also, was heißt das? Erstmal die Studienstarthilfe, ein ganz wichtiger Punkt, damit gerade die jungen Menschen, die aus Familien kommen, wo auch die Hürde ist, erstmal eine Erstausstattung, ich meine Laptop und oder was man braucht, die Studienstarthilfe einzuführen. Das war ein großes Ziel dieser Koalition. Und dann auch noch die strukturellen Möglichkeiten, ein Flexibilitätssemester, aber auch den Fachrichtungswechsel einfacher zu machen. Es war mir auch nochmal ein großes Anliegen, zu sagen, die Freibeträge nochmal zu erhöhen, weil nochmal, gerade in dem Übergangsbereich, wenn man beginnt, BAföG zu bekommen, ist natürlich, ist nochmal besonders schwierig für die jungen Menschen. Und jetzt ist ein Gesamtpaket herausgekommen, das ich sehr gut finde und über das ich mich sehr freue, dass auch nachhaltig, wir mussten auch eine nachhaltige Finanzierung darstellen, weil ja die Mittel des Haushaltsausschusses nur für 2024 erhöht da waren. Und da haben wir jetzt im parlamentarischen Verfahren, in der Zusammenarbeit eine sehr gute dritte Komponente dieser BAföG-Reform bekommen. Und ich finde, wir haben, wenn man das mal zusammenzählt, 11%, 27%, all das, was erhöht wurde, in diesen 2,5 Jahren viel erreichen können für die jungen Menschen. Sie haben es auch verdient, denn die Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Und ein letztes, das ist ja, gilt ja genauso für Schülerinnen und Schüler und das ist auch wichtig. Das vergisst man manchmal, aber auch das ist eine wichtige Zielgruppe, die wir dabei unterstützen.
Danke. Weitere Fragen? Bitte.
Jörg Ratsch von dpa, Frage an Herrn Professor Marz, die Anzahl der Schulabbrecher würde mich nochmal interessieren. Da haben Sie ja, ich sehe 52.300 oder so. Können Sie das mal, können Sie mal erklären, warum, was an dieser Zahl so relevant ist, wenn man das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu 11 Millionen Schülern insgesamt und den Trend der vergangenen Jahre da mal skizzieren und warum das Ihnen auch wichtig ist, weil Sie das ja im Bericht auch haben.
Ja, vielen Dank. Die Zahl ist aus verschiedenen Gründen wichtig, nämlich einerseits transportiert die Zahl noch nicht die gesamte Geschichte, weil hier nur diejenigen jungen Menschen gezählt werden, die am Ende des Schuljahres die Schule ohne Abschluss verlassen. Diejenigen, die das unterjährig machen, sind in der Statistik nicht enthalten. Wir können auch nicht verlässlich sagen, wie groß der Anteil ist. Die Zahl ist deshalb auch von Bedeutung, weil es meines Erachtens wirklich das Ziel sein muss, der allgemeinbildenden Schulen, jungen Menschen den Erwerb eines qualifizierenden allgemeinbildenden Schulabschlusses in dieser Zeit auch zu ermöglichen. Dass es dann danach im beruflichen Sektor oder aber auch im nachgelagerten allgemeinbildenden Sektor noch Möglichkeiten gibt, diesen Abschluss zu korrigieren oder nachzuholen oder andere Abschlüsse aufzuwerten, das ist sehr gut und das ist auch sehr richtig. Und wir sehen auch, dass sich Bildungswege zunehmend flexibilisieren, also dass immer mehr Abschlüsse nicht mehr in den Primärinstitutionen eines Bildungsabschnittes erworben werden, sondern halt auch drumherum. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung, aber gleichzeitig sind halt diese 50 oder gut 50.000 jungen Menschen, 50.000 zu viel. Und wir sehen auch hier, dass sich die Zusammensetzung dieser Gruppe in den letzten Jahren geändert hat. Bis 2016 war das Verhältnis zwischen jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ungefähr 20-80 und von 17 an hat sich das auf ungefähr 75-25 verändert. Das heißt, möglicherweise sind das Effekte auch von Zuwanderung, die stattgefunden hat, in Zeiten, in denen es nicht hinreichend gelungen ist, jungen Menschen sprachlich die Angebote zu machen, dass sie in der Lage sind, auch einen entsprechenden qualifizierenden Abschluss im allgemeinbildenden Sektor zu machen, zumindest zunächst zu machen.
Dann bitte Ihre Frage. Moment. Jetzt ist es offen.
Ja. Maximilian Stascheid von Table Media. Ich hätte eine Frage an Frau Streichert-Clivaux. 3 Jahre nach dem Beginn einer Übergangsmaßnahme haben es erst 2/3 in eine Ausbildung geschafft. Wie will die KMK dazu beitragen, dass der Übergangsbereich in allen Bundesländern effektiver wird?
Also was wir derzeit sehen im Übergangsbereich, und da kann ich nahtlos an die Ausführungen von Herrn Marz anknüpfen, ist, dass wir im Übergangsbereich es zum einen mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die mit erheblichen Sprachförderbedarfen ankommen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das kann in der Begründung Migrationshintergrund liegen. Man muss das hier aber auch so offen sagen, nicht nur. Das heißt, es sind auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer Bildungsbiografie im allgemeinbildenden Bereich es nicht geschafft haben. Und ich glaube, hier lohnt es sich auch noch mal genauer hinzugucken, warum Schule diese Schülerinnen und Schüler nicht erreicht hat. Und Das ist für mich eigentlich einer der zentralen Punkte. Wenn ich die Welt nicht verstehe oder nicht sprachlich beschreiben kann, dann fällt die Integration auch in eine Ausbildung ausgesprochen schwer. Und das andere ist, die Übergangssysteme nicht nur rein schulisch zu betrachten, sondern sie tatsächlich auch mit Blick auf Ausbildungsfähigkeit sehr nah an die betriebliche Struktur zu bringen. Wir sind in den Ländern natürlich auch im Austausch mit Unternehmen, die duale Ausbildungsformen organisieren. Auch dort ist diese aktuelle Entwicklung, wie wir sie beschrieben haben, angekommen. Das heißt, es muss noch eine engere Verzahnung zwischen schulischen Angeboten und betrieblichen Möglichkeiten geben. Und ich glaube, dass es nicht erst reicht, damit anzufangen, wenn es in den Übergangsbereich geht, sondern letzten Endes sind all die Anstrengungen und Maßnahmen, die wir mit Blick auf Berufsorientierung machen, aber auch praktisches Lernen in der Schule selbst für uns ganz wichtig. Wir reden hier im Übrigen auch nicht über die Schülerinnen und Schüler, die eine gymnasiale Schullaufbahn bestreiten, sondern wir reden über die Schülerinnen und Schüler, die in einer Vielzahl anderer Schulformen der Sekundarstufe 1 verortet sind. Auch da haben wir im Übrigen gerade bundesweit eine Entwicklung, von der ich hoffe, dass sie noch weitergeht. Wir haben Bundesländer, die sich inzwischen auf zwei Wege konzentrieren, neben dem Gymnasium noch eine Schulform im Sekundarbereich anzubieten, um noch gezielter Schülerinnen und Schüler zu fördern und sie eben gerade nicht in Schubladen zu stecken. Und da wird sicherlich in der Zukunft noch mehr getan werden müssen, was sich dann auch in den Gesprächen, die wir im Pakt für berufliche Schulen haben, auch widerspiegelt.
Ich darf noch eine Frage an Stark-Watzinger. Frau Stark-Watzinger, können Sie sagen, was Sie als die wichtigste Aufgabe aus dem nationalen Bildungsbericht ableiten?
Das ist jetzt natürlich eine Frage, die dem widerspricht, was ja einleitend auch von Professor Marz gesagt wurde, dass die Herausforderungen im Bildungssystem ja vielschichtig sind. Insofern gilt es ja an jeder Ebene anzusetzen. Aber ich finde es sehr gut, dass die KMK sich in ihrer letzten Sitzung, und ich finde, das ist auch ein wichtiger Schritt, gerade nochmal mit der frühkindlichen Bildung auseinandergesetzt hat, weil die ja traditionell klassisch bei uns in Deutschland eben von dem Finanzierungsvolumen her eher nicht die, also im Vergleich zu den anderen Ebenen eben nicht so stark finanziert wird und auch traditionell, da hat sich sehr viel getan, aber es startete ja eher mit Blick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Wechsel dazu, dass es, oder der Perspektivwechsel dazu, dass es eben Bildungseinrichtungen sind, und da hat die Forschung ja gerade auch sehr viel dazu beigetragen. Professor Marz kann das besser sagen, dass im Alter bis zu 3 Jahren die Grundlagen für den weiteren Bildungsweg gelegt werden. Insofern finde ich, ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil er eben am Anfang steht und dann den weiteren Bildungsweg so stark beeinflusst. Aber nochmal, die Herausforderungen durch die verschiedenen Faktoren, die auf das Bildungssystem einwirken, sind an allen Stellen anzugreifen, weil es eben eine riesige Chance ist für den Einzelnen und für unser Land.
Ihre Frage, bitte.
Meine Frage geht an die beiden Ministerinnen. Mit der Föderalismusreform von 2006 haben sich ja die Länder im Grunde genommen die Einmischung des Bundes in jeder Form im Schulbereich verbeten. Und wir haben festgestellt, Deutschland hinkt bei der Digitalisierung der Schulen deutlich hinterher. Nun hat ja der Bund mit dem ersten Digitalpakt eine große Anschubfinanzierung geleistet. Wie geht's denn nun weiter? Wie ist der Stand der Verhandlungen? Ist denn überhaupt im neuen Haushalt, Frau Stark-Watzinger, in Ihrem Haushalt eigentlich noch Geld für einen Digitalpakt 2 vorhanden?
Also soll ich zuerst antworten, weil Sie ja sagten, wir haben die beiden Ministerinnen. Also Sie haben es richtigerweise angesprochen. Die Digitalisierung ist in Deutschland noch nicht da, wo sie sein sollte im Bildungswesen. Das hat was mit Infrastrukturen zu tun. Da ist der erste Digitalpakt auf den Weg gebracht worden und hat was damit zu tun, wie auch digitale Bildung aussieht und wie pädagogische Konzepte aussehen und dann natürlich auch, wie die entsprechenden Lernmittel zu gestalten sind. Insofern ist es ein Thema, ja, im föderalen System liegt die Verantwortung bei den Ländern, wo der Bund aber gesagt hat, wir wollen uns weiter einbringen und unterstützen. Und deswegen haben wir ja auch die Verhandlungen zum Digitalpakt 2.0 aufgenommen. Wir haben sie aufgenommen. Aus Bundessicht ist es für uns wichtig, dass wir eben dieses Gesamtkonzept auch gestalten. Also nicht nur über Hardware sprechen, über die Ausstattung, sondern auch über die anderen Aspekte Lehrer Aus- und Fortbildung. Das liegt nicht in unserer Zuständigkeit, aber dass eben die Schnittstellen, wir haben ja auch eben über Schnittstellen gesprochen, dass die aufeinander abgestimmt sind, aber auch, wie bekommen wir diesen zweiten Digitalpakt, das ist ein Lerneffekt und das sagen alle denn dann auch so gestaltet, dass er weniger bürokratisch ist, die Mittel schneller abfließen und eben auch die Unterstützung für die Schulen da ist, dann die Geräte anzuwenden. Das ist ein Paket, das wir im Augenblick verhandeln. Der Bundeshaushalt ist derzeit, Sie können das ja auch der Presse die entnehmen, ist derzeit in Verhandlungen. Und es ist aber klar, wir wollen, dass dieser Digitalpakt 2.0 kommt ab nächstem Jahr. Und ich bin auch wirklich, wenn wir sehen, was wir im Startchancenprogramm zusammen geschafft haben, Bund und Länder, bin ich mir auch sicher, dass wir zusammen schaffen, da auch ein gutes Konzept zu gestalten zusammen und die Fragen, die jetzt offen sind in den Verhandlungsgruppen, dann auch zu einem guten Ergebnis zu bringen. Denn es ist ganz klar, wir brauchen Tempo auch bei der Digitalisierung in den Schulen.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine mit neben der Frage, wie gehen wir mit dem Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft um, ist für mich der digitale Bereich, digitale Bildung, eines der großen Themen in der deutschen Bildungspolitik. Zum einen, weil uns die Pandemie an der Stelle schmerzlich vor Augen geführt hat, wo wir stehen, aber zum anderen, weil hier auch im Moment sehr große Entwicklungslinien gegangen werden. Der Digitalpakt ist ein Bildungsinfrastrukturprogramm, das Bund, Länder und Kommunen zusammenbringt. Und gerade für die Kommunen als Schulträger ist es ein sehr wichtiges Programm, um in die Modernisierung der schulischen Infrastruktur investieren zu können. Und aus dem Grund kämpfen wir auf der Länderseite natürlich auch für eine Fortführung, haben das auch in der letzten Woche nochmal in der Kultusministerkonferenz in Völklingen thematisiert. Aber natürlich ist es nicht das Einzige, was Länder tun, um digitale Bildung voranzubringen. Auch hier geht der Bildungsbericht darauf ein. Ich wünschte mir da sogar noch mehr Tiefe. Das haben wir in der letzten Woche auch miteinander besprochen, wie wir da auch noch stärker an Daten kommen können, um auch wirklich abzubilden, was in den Ländern derzeit passiert. Wir haben inzwischen in meinem Bundesland eine 1:1-Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten. Hier hat das Land eigenes Geld in die Hand genommen, um das bewerkstelligen zu können. Und natürlich wünschen wir uns jetzt, wir wären beim Digitalpakt schon einen Schritt weiter, um an der Stelle auch Klarheit zu haben, wie zukünftige Finanzierungsstrukturen sind. Das ist nicht nur in meinem Bundesland so, das ist auch in anderen Bundesländern so, dass wir hier Klarheit dafür brauchen, was in der Zukunft insbesondere die Schulträger und über deren Aufgabe sprechen wir aktuell ganz konkret betrifft. Wir haben das Thema, wie bringen wir die digitale Lebensrealität in die Schule hinein. Das machen wir über Projekte der Medienbildung schon seit vielen Jahren. Wir setzen aber derzeit auch in den Ländern Schritt für Schritt um, dass wir ein eigenes Fach anbieten. Das Fach Informatik wird in 2 Bundesländern derzeit umgesetzt, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland stehen da an der Spitze. Andere haben es je nach Personengruppe teilweise nur an einem Teil der Schulen angeboten. In meinem Bundesland wird es für alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse angeboten. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir gehen müssen. Auch dieses Thema darf nicht davon abhängig sein, ob ich einen gymnasialen Bildungsweg einschlage, ob ich dann eben über dieses Fach Informatik einen Zugang kriege. Und da sind wir aber auch gleich bei der Herausforderung in dem Feld. Sie finden im Moment auf dem Lehrerarbeitsmarkt deutschlandweit keine Informatiklehrkräfte. Das liegt zum einen daran, dass klassisch wer in die Informatik geht, andere Berufsfelder hat, die in hoher Konkurrenz zum Bildungsbereich stehen. Und auf der anderen Seite liegt das daran, dass wir noch kein flächendeckendes Ausbildungsangebot an unseren Hochschulen haben für dieses Fach, ganz spezifisch mit den Bedürfnissen für das schulische Feld. Also insofern muss das alles gemeinsam gehen. Ich bin auch der Meinung, dass die digitale Bildung, wie wir sie derzeit sehen, auch angereichert werden muss durch Infrastruktur und Angebote, die auch das Thema künstliche Intelligenz in die Schulen noch stärker hineinbringen. Die KMK hat hierzu mit Unterstützung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission hierzu einen ersten Schritt gemacht. Ich sage ganz bewusst einen ersten Schritt, weil wir haben uns in dieser Empfehlung an Schulen konzentriert auf sogenannte Large Language Models, das heißt Angebote wie ChatGPT. Wir sehen aber jetzt schon, dass uns die Zeit überholt, weil die künstliche Intelligenz sich nicht nur auf Sprachmodelle konzentriert, sondern tatsächlich auch im virtuellen Raum Video- und Sprachmodelle, die letzten Endes auch dazu führen werden, dass das, was wir digital wahrnehmen, zunehmend vermenschlicht wird. Und das ist eine sehr große Herausforderung für unsere Schulen. Insofern glaube ich, auch mit Blick auf die Frage, wie geht es zukünftig mit dem Digitalpakt weiter, müssen wir auf der einen Seite uns nach wie vor mit der Infrastruktur beschäftigen. Wer in den digitalen Raum investiert, investiert sozusagen auch langfristig immer wieder in Erneuerungsbedarfe. Dafür sind die Entwicklungen auch technologischer Natur so schnell, dass wir auch da schauen müssen, dass Schulen auf der Höhe der Zeit sind und nicht klassischerweise der frühere PC-Raum, wie man ihn aus den 80er Jahren kennt. Das ist das, was wir unter digitaler Bildung verstehen. Und auf der anderen Seite müssen wir sehr engmaschig das beobachten, was aktuell im Bereich der künstlichen Intelligenz passiert, was nicht aufzuholen und auch nicht auszubremsen ist und was schon gar nicht zu verbannen ist aus dem schulischen Raum, sondern was dort im besten Falle proaktiv und mit gut qualifizierten Lehrkräften auch beherrschbar gehalten werden muss, meines Erachtens. Aber das sind die Herausforderungen. Und umso schneller wir beim Digitalpakt vorankommen, umso stärker können wir uns auch auf diese Themen noch mal konzentrieren.
Darf ich da noch mal nachfragen? Ja. Frau Stark-Watzinger, woher wollen Sie denn das Geld nehmen? Wollen Sie umschichten und zu wessen Lasten in Ihrem Etat? Der wird ja nicht wachsen. Der wird ja wie alle anderen Etats reduziert werden. Jetzt kommt die BAföG-Erhöhung hinzu. Wo soll das Geld herkommen?
Ich glaube, Sie haben Verständnis, dass während laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren wir jetzt nicht zu einzelnen Finanzierungsfragen, wer was wie wo im Haushalt konkret Stellung nehmen. Aber es ist das Ziel und wir arbeiten daran, dass dieser Digitalpakt 2.0 kommt, denn es ist klar, wir haben uns in dieser Legislaturperiode auch von Bundesseite in Zusammenarbeit mit den Ländern die großen Themen der Chancengerechtigkeit, Startchancen und BAföG-Reform, aber eben auch andere Dinge, die dann Aufstiegs-BAföG und all das gehört natürlich auch dazu. Und das zweite Thema ist, die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Und deswegen ist es ein Prioritätsthema, das wir vorantreiben, auch in meinem Haus.
Ihre Frage bitte noch.
Ja, ich habe eine Frage an Frau Stark-Watzinger, allerdings nicht zum Bildungsbericht, sondern zu den Vorkommnissen in Ihrem Ministerium.
Dann würde ich das so angekündigt machen und zurückstellen und fragen, ob es noch Fragen zum Bildungsbericht gibt. Ui. Die Chance ist da, aber sie wird nicht ergriffen. Und dann haben wir... Zum Themenwechsel hatte sich zunächst Herr Jung, dann würde ich das so machen, hatte sich Herr Jung gemeldet und dann kommen Sie dran. Bitte, Herr Jung.
Ja, Frau Stark-Watzinger, zu der Entlassung Ihrer Staatssekretärin. Da fällt ja vielen Beobachtern schwer zu glauben, dass eine Staatssekretärin wirklich unabgestimmt mit ihrer Ministerin einen derart sensiblen Prüfauftrag formuliert. Und das Verhalten der Staatssekretärin gestern Abend auf Twitter suggeriert ja auch ein bisschen, dass sie offenbar sich als Bauernopfer sieht. Schließen Sie hier aus, im Vorfeld über mögliche Prüfaufträge gleich welcher Art gesprochen zu haben oder darüber informiert worden zu sein?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Das erlaubt mir, die Diskussion der letzten Tage, vielleicht sogar Wochen, auch noch mal einzuordnen. Ich möchte gleich zu Beginn noch mal sagen, dass es für mich bitter und unerträglich ist, in diesem Umfeld bewegen wir uns ja, dass sich im Jahr 2024 auf unseren Straßen, auf unseren Plätzen, im Netz und auch in den Hörsälen Antisemitismus wieder ausbreiten kann. Und das ist etwas, wo wir alle unsere Stimme erheben müssen und nicht still sein dürfen und auch nicht relativieren und wegschauen dürfen. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass mich der offene Brief der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer hier in Berlin doch immer noch fassungslos zurücklässt, wie einseitig der Terror der Hamas ausgeblendet wurde und auch von der pauschal gefordert wurde, von der Strafverfolgung an Universitäten abzusehen, während wir auf den Straßen eben gleichzeitig antisemitische Volksverhetzung und auch gewalttätige Übergriffe sehen auf jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist Teil der Debatte und der Meinungsfreiheit. Also der offene Brief ist Teil der Debatte und der Meinungsfreiheit, aber es gibt auch kein Recht auf Zustimmung und deswegen habe ich mich hier auch klar positioniert. Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, weil das gehört in den Gesamtkontext hinein. Natürlich steht die Wissenschaftsfreiheit, das ist für mich außer Frage. Sie ist ein hohes Gut in unserem Land und in unserer Demokratie und sie ist zu Recht verfassungsrechtlich geschützt. Ich verteidige die Wissenschaftsfreiheit in jede Richtung. Wissenschaftsförderung erfolgt nach wissenschaftsgeleiteten Prinzipien. Das ist Kernprinzip der Wissenschaftsfreiheit. Jetzt möchte ich noch mal ganz konkret auch zu der Frage, die ja die letzten Tage betrifft, etwas sagen. Am 11.06. ist mir die Mail zur Kenntnis gekommen, in der die Frage der Prüfung der förderrechtlichen Konsequenzen niedergeschrieben war. Und ich habe, als ich diese E-Mail gesehen habe, als sie mir zur Kenntnis gekommen ist, veranlasst, dass der Sachverhalt gründlich aufgeklärt wird. Das ist ein laufender Prozess. Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt. Der durch diesen Vorgang erweckte Eindruck ist geeignet, das Vertrauen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in das BMBF nachhaltig zu beschädigen und den Prozess der Aufarbeitung dieser Vorgänge bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass eben ein personeller Neuanfang nötig ist, da die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist. Das ist das, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann und muss.
Danke, das kannten wir alle schon. Ich habe aber eine andere Frage gestellt, die auf Ihrer Aussage basiert. Also können Sie ausschließen, dass es im Vorfeld über mögliche Prüfaufträge gleich welcher Art gesprochen wurde und Sie darüber informiert worden sind, weil es ja schwer zu glauben ist, dass bei so einem sensiblen Auftrag Ihre Staatssekretärin unabgestimmt mit Ihnen das gemacht hat? Das müssen Sie doch hier beantworten, weil das haben Sie ja offen gelassen in Ihrer Stellungnahme.
Ich habe es Ihnen gesagt, dass mir am 11.06. die Mail, in der die förderrechtlichen Konsequenzen als Prüfauftrag formuliert waren, zur Kenntnis gekommen ist. Das habe ich eben gerade klar gesagt.
Ja, aber Sie sagen nicht explizit, dass im Vorfeld nichts passiert ist. Zu diesem 11.06., der Panorama-Beitrag lief am Montag, also einen Tag davor, und am Dienstagmorgen um 6 Uhr hat Ihr Ministerium schon eine Stellungnahme abgegeben. Davon haben Sie alles nichts gewusst?
Ich bin gelandet hier am Dienstagmorgen und habe den NDR-Bericht gesehen.
Dann die nächste Frage. Sie hatten sich auch zu Wort gemeldet, bitte. Jetzt ist es bei Ihnen. Bitte.
Ja, danke. Frau Schack-Wachzinger, ich würde da gerne noch mal anschließen. Also Sie schließen aus, dass Sie vorher, bevor Sie diese Mail bekommen haben, irgendwas von diesem ganzen Vorgang wussten? Ja? So, das, würden Sie das noch mal bestätigen, wenn das so ist?
Ich habe in meinen einleitenden Worten ja gesagt, dass ich den Auftrag nicht gegeben habe und auch nicht gewollt habe.
Okay. Und die andere Frage, was sagen Sie denn zu Forderungen aus der CDU zum Beispiel, dass es über eine Staatssekretärin die Konsequenzen hinausgehen müssten? Also die fordern ja ihren Rücktritt. Man kann zusehen, wie diese Liste an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die dieselbe Forderung stellen, wächst. Und auch Ihr Koalitionspartner sagt, Frau Dürren dürfe kein Bauernopfer sein. Was sagen Sie zu all diesen Anforderungen?
Sie haben mir ja eine konkrete Frage gestellt. Und zu der Frage, Sie haben die zu Beginn gestellt, kann ich sagen, dazu sehe ich keine Veranlassung.
Bitte.
Frau Ministerin, was hat Sie eigentlich zu diesem Bild-Zeitungs-Interview motiviert, was ja auch in der Wissenschaftsszene sehr übel angekommen ist?
Wir haben in unserem Land Pressefreiheit und eine Vielfalt an Presse und ich spreche mit verschiedenen Medien.
Fanden Sie die Tonwahl richtig?
Ich habe mein Statement gegeben und zu meinem Statement, das habe ich eben ja gesagt, das Statement ist das, dass ich es für nicht richtig halte, dass wir von vornherein Hochschulen die Strafverfolgung, wenn Straftaten begangen werden, an Hochschulen von vornherein ausschließen. Und das halte ich nach wie vor für richtig, sogar für notwendig.
Ihre Frage bitte. Hinten links.
Ja, hier. Hier hinten, ganz hinten. auch zu dem Bild-Interview, das Sie vor einem Monat gegeben haben, da haben Sie angezweifelt, dass die Hochschullehrer, die den offenen Brief unterschrieben haben, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes sind. Sind Sie immer noch dieser Meinung?
Die Wissenschaft, die Forscherinnen und Forscher haben Vorbildcharakter in unserem Land. Wir alle haben dafür auch zu sorgen, jeder von uns in der Gesellschaft, dass der Geist unserer Verfassung auch gelebt wird.
Dann Herr Jessen und Herr Jung.
Direkt an dem Punkt. Sie haben in dem Bild-Interview betont, dass Wissenschaftler jederzeit auf dem Boden des Grundgesetzes stehen müssten. Das ist auf der einen Seite eine Selbstverständlichkeit, das Beamtenrecht. Wer aber so etwas äußert, weiß, dass er oder sie in dieser Situation damit Zweifel äußert, dass die Wissenschaftler diese Voraussetzung erfüllen. Bitte sagen Sie uns doch eindeutig, hatten Sie zum Zeitpunkt, als Sie dieses Statement abgaben, und haben Sie jetzt, zu diesem Zeitpunkt der weitergegangenen Diskussion, Zweifel daran, dass die hier in Rede stehenden Wissenschaftler auf dem Boden des Grundgesetzes stehen?
Herr Jessen, ich habe in meinen einleitenden Worten ja auch schon gesagt, dass die Positionierung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Teil der Debatte und der Meinungsfreiheit in unserem Land ist. Ich sage noch einmal, wir alle sind gefordert, auch die Werte unserer Verfassung, zum Beispiel den Zugang von jüdischen Studierenden zu den Hochschulen und die freie Entfaltung dort zu ermöglichen.
Ja, genau deswegen aber frage ich, indem, ich kann es nur noch mal wiederholen, indem Sie sagen, indem Sie betonen, Wissenschaftler haben auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen, artikulieren Sie de facto Zweifel daran, dass Sie das tun. Und Sie haben jetzt eben auf die Frage, Sie sind ausgewichen der sehr einfachen Frage, hatten Sie oder haben Sie Zweifel daran, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Boden des Grundgesetzes agieren, bei der Wahrnehmung der von Ihnen ja auch nochmal so betonten Meinungsfreiheit? Haben Sie die Zweifel oder nicht?
Ich habe es doch gesagt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und deswegen ist das erübrigt sich der Rest Ihrer Frage.
Wenn ich dann nochmal sagen darf, dann war also der in Ihrem Statement geäußerte Zweifel sozusagen grundlos, weil es ja von der Meinungsfreiheit gedeckt war. Warum haben Sie ihn dann trotzdem so formuliert?
Ich habe eben eingangs schon gesagt, dass wir alle Verantwortung haben, das Grundgesetz auch zu leben und umzusetzen und die Werte des Grundgesetzes. Und das ist ein Auftrag. Wir haben 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Das ist ein Auftrag an uns alle.
Herr Jung.
Könnten Sie erklären, warum für Sie ein Rücktritt nicht in Frage kommt, der jetzt von tausenden WissenschaftlerInnen schon gefordert wird?
Ich habe es eben schon gesagt, dazu sehe ich keine Veranlassung.
Warum haben Sie sich, nachdem Sie der Bild das Interview gegeben haben, nicht vor die Intellektuellen und Akademiker gestellt, die von dieser selben Zeitung an den Pranger gestellt worden sind und in einem Fahndungsplakat als Universitäter dämonisiert wurden? Ist es nicht Ihre Aufgabe als Bildungsministerin, sich schützend vor Studierenden und Hochschulangehörige zu stellen? Gerade weil Sie das ja ausgelöst haben in diesem Hetzblatt?
Herr Jung, ich habe schon mal gesagt, dass für mich diese Debatte, wir müssen übrigens die Debatte, müssen wir konstruktiv und zielorientiert führen. Aber wir dürfen trotzdem deswegen nicht schweigen, wenn wir Antisemitismus sehen. Und das ist auch meine Aufgabe.
Ja, aber wenn Sie jetzt Hetze in einer Zeitung sehen, wo Sie nicht ganz unverantwortlich sind. Es gab ein Fahndungsplakat und die Menschen wurden als Universitäter bezeichnet. Warum haben Sie da geschwiegen, wenn Sie jetzt gerade vom Schweigen reden?
Herr Jung, ich habe in dieser in diesem Artikel keine Äußerung gegeben. Und deswegen ist es auch etwas, was Sie in einen Zusammenhang bringen, der so nicht stimmt.
Ja, aber der Artikel basiert doch darauf, auf Ihren Äußerungen.
Nein, dazu habe ich alles gesagt.
Bitte, Ihre Frage.
Wir fordern
das Mikro müsste offen sein. Nee, nee.
Jetzt. Die Hochschullehrer fordern in ihrem offenen Brief, dass friedlicher Protest an den Universitäten auch Besetzung mit einschließt, also friedliche Proteste. Sind Sie dafür, dass die Studierenden friedlich protestieren? Also wie ist Ihre Meinung dazu?
Friedliche Proteste sind ja auch gedeckt durch unsere, oder Demonstrationen sind ja auch durch unser Grundgesetz gedeckt und sie sind auch Teil des Diskurses in einer Demokratie. Und deswegen sind friedliche Proteste immer erlaubt, da gibt es auch keinen Zweifel dran. Und die Hochschulen in ihrer Autonomie haben hier ja die Möglichkeit, auch zu unterscheiden zwischen friedlichen Protesten oder eben dann auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn die friedlichen Proteste eben in Antisemitismus oder Hetze übergreifen. Das haben wir an den Hochschulen in den letzten Wochen und Monaten viel gesehen. Wir sehen, dass jüdische Studierende nicht mehr in die Hochschulen gehen, sich zurückziehen. Sie haben damit keinen Zugang mehr zu den, oder sie haben nicht mehr den freien Zugang, den wir uns ja wünschen, für alle, Freiheit für alle, sich auch an den Hochschulen zu bewegen. Und es ist eine Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass das kein Dauerzustand bleibt, sondern anders wird. Denn das ist Gift für unsere Gesellschaft.
Die Hochschullehrer meinen ja auch, dass die andere Seite auch zum Ausdruck kommen sollte und deshalb friedliche Proteste an den Universitäten gewährt werden sollen. Warum haben Sie dann, wenn Sie das jetzt so sagen, warum haben Sie dann die Hochschullehrer angezweifelt, dass sie auf Boden des Grundgesetzes sind?
Also wir diskutieren hier jetzt immer Teilausschnitte. Gegen friedliche Proteste hat niemand etwas gesagt und ich werde ganz bestimmt nicht meine Stimme gegen friedliche Proteste erheben.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Eine Frage von Herrn Jung.
Nur zum Verständnis, wenn Sie am Dienstag davon von diesen Mails erfahren haben, warum haben Sie denn nicht sofort die Staatssekretärin entlassen?
Herr Jung, ich habe es in meinen einleitenden Worten gesagt. Wir haben eine Sachstandsaufklärung. Das ist ein laufender Prozess. Der findet auch noch statt. Und insofern ist das auch etwas, was dazu führt, dass man sich erstmal informieren muss, bevor man entscheidet.
Ja, aber Sie haben doch an dem Dienstag dann ja offenbar erfahren, dass diese Mails authentisch sind und das eine Tatsache ist. Ich verstehe nicht, warum Sie dann 5 Tage warten, die Staatssekretärin rauszuschmeißen. Und wie wollen Sie eigentlich das verlorene Vertrauen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerin zurückgewinnen? Ich meine, die fordern ja ihren Rücktritt, weil sie sich in ihrer Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt fühlen.
Ich habe in meinen Eingangsstatement gesagt, die Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut und sie muss in jede Richtung verteidigt werden. Und das ist auch die Aufgabe dieses Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dafür stehe ich auch. Debatte ja, aber Wissenschaftsfreiheit muss gewährleistet sein. Und insofern ist das für mich ein Thema, dem ich mich jetzt auch gestellt habe, mit Blick auf die Aufklärung.
Aber wie wollen Sie das Vertrauen zurückgewinnen?
Ich habe die Wissenschaftsfreiheit nicht eingeschränkt und ich habe in meinen Eingangsstatements alles dazu gesagt.
Die letzte Frage von Herrn Jessen.
Laden Sie Vertreter der Wissenschaftlerinnen, die ihren Rücktritt vor diesem Hintergrund fordern, zu einem klärenden Gespräch ein?
Wir sind mit der Wissenschaft im Austausch, in mehreren Runden. Insofern ist es wichtig, dass wir alle uns damit übereinkommen, wie wir die Hochschulen auch in eine unterstützen können, damit eben die Freiheit, auch der Zugang für alle und die Bekämpfung des Antisemitismus stattfindet. Und ja, wir sitzen in mehreren Runden zusammen in unterschiedlicher Art und Weise.
hat die Staatssekretärin Ihnen gegenüber klar machen können, wieso sie überhaupt diesen Prüfauftrag erteilt hatte, der ja nach Ihren Ausführungen überhaupt niemals hätte gestellt werden dürfen. Wie kam sie auf die Idee, dass es zulässig sein könne, so einen Prüfauftrag zu stellen? Hat sie Ihnen das verdeutlichen können?
Nochmal, es ist ein laufender Prozess und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nichts weiteres zu sagen.
Frau Ministerin, Herr Professor Marz, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns und damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz.